Wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind in der fortlaufenden Betrachtung, immer noch im Timotheusbrief. Und siehe da, haben wir einen Abschnitt, der uns eigentlich richtig zu Herzen gehen muss. Und ich möchte diesen Text nochmal von Vers 2 bis Vers 8 lesen. 2. Timotheus 4 von Vers 2 bis Vers 8. Verkündige das Wort, tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunden Lehren nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber, bleibe nüchtern, in allen Dingen erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk des Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also wir sehen, das ist der letzte Befehl des Apostel an Timotheus für seinen öffentlichen Dienst. Ja, der Timotheusbrief lässt sich hier einteilen in so grob drei Stufen. Einmal war es der Befehl an Timotheus: Timotheus, achte auf dein persönliches Leben, achte auf deinen Zustand, wie du selbst vor Gott bist, achte auf dich selbst, das ist wichtig. Das andere, der große Abschnitt war: Timotheus, du hast einen Dienst nach außen, achte, dass das funktioniert. Und der Abschluss im 4. Kapitel, zu dem wir auch gleich kommen werden, ist dann mehr, wo Timotheus eine Information bekommt über Paulus, über den Apostel selbst. Hier wird es persönlich. Und das, was wir gelesen haben, der letzte Auftrag an Timotheus: verkündige das Wort Gottes, denn Leute werden die Lehre ablehnen. Die gesunde Lehre, also das, was richtig ist. Gesund ist ja eigentlich, wenn wir nicht zu viel von etwas haben und nicht zu wenig. Das ist gesund. Ja. Also man kann in beide Richtungen übertreiben. Und gesund ist dann, wenn der Körper von allen Stoffen nicht zu viel hat und nicht zu wenig, sondern so, wie Gott es geschaffen hat, so wie es sein muss, das ist gesund. Und das ist, was Paulus ihm sagt, die gesunde Lehre, die wahrhaftige Lehre, dass nichts weggenommen wird und nichts dazu getan wird, diese Lehre wird abgelehnt werden. Timotheus, verkündige das Wort. Und jetzt die Begründung, die tiefe Begründung. Er gibt hier die Überschrift, er fasst sein Leben zusammen. Timotheus, ich gebe dir so einen Motivationsschub, einen Booster, warum du das machen sollst. Und er beschreibt sein Leben, und hier sind wir stehen geblieben. Vers 6. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Und er beschreibt sein Leben, ihr werdet euch erinnern, ebenso in drei Teilen. Und zwar im Jetzt. Er beschreibt das Jetzt, er beschreibt die Vergangenheit, wenn er zurückblickt, und er beschreibt die Zukunft. Und er fängt an mit dem Jetzt und sagt: Jetzt werde ich ausgeschüttet wie ein Brandopfer. Also ich darf das letzte Stückchen beilegen zu dem Opfer Christi. Ich darf ein Teil sein, ich darf mitleiden, ich werde ausgeschüttet als sein Opfer. Welch eine Motivation ist das für uns als Kinder Gottes, für diejenigen, die Schwierigkeiten erleben, die in Leidenssituationen sind. Oft denken Menschen, wenn sie durch Schwierigkeiten denken, warum trifft das mich? Warum muss ich das erleben? Warum müssen meine Kinder oder warum muss ich diese unheilbare Krankheit kriegen? Oder warum ich? Paulus sagt, ich werde ausgeschüttet als ein Brandopfer. Und er erlebt das als Freude, als Genuss. Er sagt: Herr, ich freue mich, ich werde ausgeschüttet als ein Brandopfer. Und das ist eine Ermutigung für Menschen, die in Leiden sind. Nein, du bist nicht der gepeinigte Gottes, sondern du darfst dich freuen, du darfst ein Teil sein in dem, was Gott an der ganzen Gemeinde macht, und du darfst damit ein Segen sein, auch für die anderen, so wie es Paulus war. Also wenn Paulus auf das Jetzt sieht, das Leben beschreibt und sagt, ich werde ausgeschüttet als ein Opfer, und dann geht er hin und seht in die Vergangenheit, wie er gelebt hat. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Auch darauf sind wir stehen geblieben, dass er den Kampf auf den verschiedenen Ebenen, die er gekämpft hat, bezeichnet als ein guter Kampf. Und heute möchte ich darauf eingehen, auf das Weitere. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Was bedeutet das? Weil es eine Zusammenfassung ist von seinem Leben, ist es eindeutig und es ist klar, dass er sein ganzes Leben irgendwie zusammenpackt und einfach nur diese Überschriften gibt und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Was meint er damit? Was stellt Paulus unter diesen Lauf und sagt, okay, das ist es, was ich gemacht habe. Das gehört zu dem Lauf. Wir werden schnell feststellen, dass in der ganzen Neuen Testament, wenn es um den Lauf geht, so geht es um etwas Bestimmtes. Es geht um die Lebensaufgabe. Wenn Paulus hier sagt, ich habe den Lauf vollendet, so spricht er von seiner Lebensaufgabe. Guckt zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 25, da geht es um Johannes. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, also seinen Dienst, seine Dienstkarriere beendet hat, dann hat er gewisse Aussagen getätigt. Ich möchte nicht darauf eingehen, wo Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 24 die Ältesten zusammenscharrt und sagt, 20, Vers 24, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Also Paulus, der hier sagt, ich habe den Lauf vollendet, bedeutet nicht, ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Okay, ich bin jetzt so, ich bin fertig, ich mache nichts mehr, jetzt sitze ich im Gefängnis und mich haben sie eingesperrt. Darum geht es überhaupt nicht, dass er auf sein Leben sieht, sondern er guckt auf die Aufgabe, auf den Dienst. Und das hat er schon, wo er die Ältesten zusammengescharrt hat, hatte ihnen gesagt, Leute, ich habe unter euch, habe ich meinen Lauf beendet. Und jetzt hier am Ende seines Lebens im Gefängnis, vielleicht sogar in der Kanalisation. Also ja, die Römer, ihr werdet euch erinnern, ich habe das mal erwähnt, taten oft die Gefangene wirklich in die Kanalisationslöcher rein, ganz tief. Also vielleicht saß Paulus da und er sagt, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Dienst, den Gott mir beauftragt hat, habe ich erfüllt. Ich habe es vollbracht. Und genauso mit diesem vollbracht beendet ist nicht einfach, ich habe hier einen Schnitt gemacht, ich mache nichts mehr, sondern ebenso, es ist vom Griechischen her, es zeigt auf, etwas, eine Sache zu Vollendung zu bringen, zu Vollkommenheit zu führen, eine Sache also bis zum Ende zu bringen. Wenn du eine Arbeit tust und verrichtest, wenn du in der Küche bist und du hast sie komplett abgeschlossen und hinterlässt sie sauber. Das ist es, was hier bedeutet. Ich habe meinen Lauf, ich habe den Dienst nicht quittiert und habe keine Lust, sondern ich habe es vollbracht. Ich habe alles bis zum Ende gebracht. Das ist, was er hier zu Timotheus sagt über seinen Lauf. Ich habe den Lauf vollendet. Als nächstes, ich habe den Glauben bewahrt. Nicht nur, dass ich den Kampf gekämpft habe, dass ich aktiv war, nicht nur, dass ich den Dienst vollendet habe, sondern ich habe auch den Glauben bewahrt. Und hier stellt sich die Frage, Paulus, von welch einem Glauben sprichst du? Denn wir wissen, es gibt verschiedene Arten von Glauben. Auch im Johannesevangelium haben wir betrachtet, es gibt Glauben, der kein rettender Glaube ist. Es gibt Glauben, den man sozusagen verlieren kann, haben kann und dann nicht mehr haben kann. Was spricht er? Sagt Paulus hier, wenn er zurücksieht und sagt, okay, ich sitze jetzt hier im Gefängnis und wenn ich auf mein Leben sehe, so muss ich sagen, ich habe bis jetzt, ich habe an Jesus geglaubt am Anfang und ich glaube jetzt noch an Jesus. Ich glaube, dass er gestorben ist und ich habe es geglaubt und ich glaube es jetzt noch. Um was geht es? Wenn wir einige diese Glauben ansehen, ich möchte euch einige einfach vorführen als Erinnerung, dass die Schrift von vielen Glauben spricht. Von welchen spricht Paulus hier, dass er den Glauben bewahrt hat? Also der eine Glaube, den ich erwähnt habe, der Glaube, der man verlieren kann, zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 5, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, schreibt er zu einer Gemeinde, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob ich nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen wäre, dass der vorhandene Glauben nicht mehr da ist. Spricht er von diesem Glauben oder spricht er von dem Glauben wie in 1. Thessalonicher 3, Vers 10, der korrigiert werden muss, also der noch nicht fest ist, der noch nicht ganz ist in seinem, sondern er muss noch korrigiert werden. Spricht er von dem Glauben wie in 2. Thessalonicher, der wachsen muss, Kapitel 1, Vers 3, oder spricht er von dem Glauben, das ich in Klammern als Religion bezeichnen würde? Und es scheint mir so, dass Paulus hier mehr davon spricht. Wie meine ich das? Glaube als Religion. Also Religion ist ein ungünstiges Wort dafür. Es mehr vielleicht als Glaubensverständnis, als Glaubensweg. Guckt mal in Apostelgeschichte 6, Vers 3. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Nach einer, auch eine große Zahl von Priestern, und jetzt kommt es, wurden dem Glauben gehorsam. Ja, wurden dem Glauben gehorsam. Hier sehen wir, hier wird der Glaube fast personifiziert und dass Leute dem Glauben nachfolgen. Selbst Priester wurden dem Glauben gehorsam. Oder auch eine ähnliche Stelle in Galater 3, Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Ja, er spricht hier vom Glauben und vom Gesetz und er sagt hier, der Glaube ist gekommen, wie hineinmarschiert, wie eine Person, der Glaube kam. Wisst ihr, der Glaube an Gott oder Glaube, dass man Gott geglaubt hat, war schon immer da gewesen. Also spricht er hier von dem Glauben als einem Weg. Ja? In der Apostelgeschichte wird zum Beispiel der Glaube der Kinder Gottes, der Christen, auch als Weg bezeichnet. Ja? Also wenn wir heute sagen, oh, das sind die Christen, das ist eine Glaubensrichtung. Ne? Und genauso hat man gesagt, das ist der Weg. Okay? Und genauso könnte man sagen, der Glaube. Okay? Die sind dem Glauben gehorsam geworden. Mit anderen Worten könnte man fast auch sagen, sie sind dem Evangelium gehorsam geworden. Dass Glaube und Evangelium auf einer Ebene stehen. Guckt mal, Galater 1, Vers 23. Sie hatten nun gehört, dass der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er jetzt zerstört hat. Ja? Also eine Glaubensrichtung, nicht Moslem, nicht katholisch, nicht evangelisch, sondern der Gläubige, einfach der Glaube. Und wir haben viele andere Bibelstellen, die genau dieses bezeugen, ja, dass der Glaube als das Evangelium ist. Und das, denke ich, was Paulus hier meint. Er spricht nicht von dem Glauben, von einem persönlichen Glauben, sondern er spricht von der ganzen Glaubenslehre, von der ganzen Religion, von dem, was Gott ihm beauftragt hat. Diese neue Richtung, es ist die Glaubensrichtung und das ist, was er bewahrt hat. Zum Beispiel noch in Philipper 1, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Er sagt nicht für meinen Glauben, für euren Glauben, sondern für den Glauben des Evangeliums. Oder auch Judas zum Beispiel, Judas 1, Vers 3. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Das Evangelium, der Glaube ist überliefert worden als, ich sage mal in Gänsefüßchen, als Religion, der Glaube. Und das ist, was ich denke, dass Paulus, wenn er zurücksieht auf sein Leben, er sagt, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, also ich war treu in meinen Aufgaben und ich habe mit anderen Worten das Evangelium bewahrt. Ich habe es rein bewahrt, so wie der Herr es mir anvertraut hat, das reine Evangelium des Glaubens, also den Weg des Glaubens, die Errettung durch Glauben allein habe ich bewahrt. Und das ist, was auch Judas hier schreibt. Leute, kämpft dafür, für den Glauben, der einst für allemal überliefert worden ist. Auch diese Stelle nur mal so als Appendix. Für die Genügsamkeit und für das, dass die Schrift abgeschlossen ist, dass da nichts mehr dazu kommt zur Heiligen Schrift. Judas 1, Vers 3. Der Glaube ist einst für allemal überliefert worden. Das Evangelium ist komplett. Und das ist, was Paulus bewahrt hat. Und jetzt blickt er in die Zukunft, also in der Vergangenheit. Er sieht es, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollenden, ich habe den Glauben bewahrt. Und jetzt sieht er auf die Zukunft. Wie wird meine Zukunft sein? Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Welch eine Zuversicht! Ich denke an Hiskia, der auf seinem Sterbebett lag, zu vergleichen mit Paulus. Und Jesaja kommt und sagt ihm, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und Hiskia, nachdem er die Botschaft gehört hat, dreht sich zur Wand weg und heult und weint. Paulus, der hier im Gefängnis ist, in den schlimmsten Umständen, ermutigt seinen Nachfolger und guckt voller Freude in die Gegenwart, in die Vergangenheit und auch in die Zukunft und sagt, mir steht eine Krone bereit. Von welcher einer Krone spricht er? Denkt Paulus hier an den Lohn? Über welche Krone geht es? Wenn ihr das Neue Testament wieder studieren werdet, auch im Alten, aber überwiegend im Neuen, so werdet ihr feststellen, dass Krone hier das gebrauchte oder das verwendete Wort ist ein anderes Wort, das zu der majestätischen Krone gehört eines Königs in der Offenbarung und dem Diadem, was der hohe Priester bekommen hat. Diese Krone ist mehr von der Bedeutung her ein Kranz. Nicht eine königliche Würde einer Krone, sondern ein Kranz. Und wir haben in der Schrift viele verschiedene Kränze. Diese Krone, wie er hier das ausdrückt, sagt erstmal nichts über die Beschaffenheit. Also selbst das Wort Krone, der Kranz. Denn es war die gleiche Krone, der gleiche Kranz, den Jesus bekommen hat. In Matthäus 27, Vers 29. Wisst ihr, wie diese Krone aussah? Dieser Kranz aussah? Es war eine Dornenkrone gewesen. Also es sagt einfach aus, mir ist erstmal die Krone, ich möchte erstmal auf die Krone eingehen, von welch einer Krone spricht er hier, diese Krone der Gerechtigkeit. Also wir haben einmal, haben wir in der Schrift wie die Dornenkrone, dann haben wir in 1. Korinther 9, Vers 25, spricht es über eine Siegeskrone, eine Siegerehrung. Spricht Paulus hier, dass mir die Siegerehrung bevorsteht? Oder spricht er, wie in 1. Thessalonicher 2, Vers 19, spricht er von einer Krone des Ruhms, die, wo andere dafür sozusagen verantwortlich sind. Durch andere Leute kriegt er eine Krone des Ruhms. Wenn andere Leute treu gewesen sind und so weiter und so fort, kommt auf seine Kappe, auf seine Krone, und es ist eine Krone des Ruhms. Oder spricht er von der Krone der Herrlichkeit, wie 1. Petrus 5, Vers 4. Oder spricht er von der Krone des Lebens, wie in Jakobus 1, Vers 12. Es tut mir leid, aus Zeitgründen lese ich das nicht, gebe euch nur die Stellen. Oder spricht er von der goldenen Krone, wie in Offenbarung Kapitel 4, wo man Leute sieht, wo man Älteste sieht, besser gesagt, die diese goldenen Kränze, die diese Kronen dann vor Gott niederwerfen und sich selbst vor dem Thron niederwerfen. Spricht Paulus von welcher von all diesen Kronen spricht er? Denn sie sind alle verschieden. Diese Krone der Gerechtigkeit, was ist das für eine Krone? Das wäre übrigens in meiner Aufzählung jetzt schon die siebte Krone, die im Neuen Testament erwähnt wird. Also, was ist das für eine Krone der Gerechtigkeit? Ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber aus dem ganzen Verständnis, wenn man diese Stellen durchgeht, werden wir sagen müssen, es ist die Krone der Gerechtigkeit, es ist das, was er als Krönung erhält, die Krone der Gerechtigkeit ist die vollendete Gerechtigkeit. Also das, was, auf was Paulus in die Zukunft sieht und bezeichnet als Krone der Gerechtigkeit, dann sieht er und guckt nicht, dass er den Lohn bekommen wird. Ja, den wird er auch bekommen. Aber mit der Krone der Gerechtigkeit meint er die vollendete Gerechtigkeit. Es ist ein langer Prozess und es sind viele Sachen, die Gott uns schenkt, und zwar teilweise. Ja, wir sind jetzt hier schon Kinder Gottes. Zum Beispiel 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier zeigt Johannes ganz klar, wir haben jetzt schon eine Kindschaft. Mit anderen Worten, wir sind jetzt schon gerecht, wie Andreas auch erwähnt hat. Und trotzdem wird in der Zukunft noch etwas auf uns zukommen, was wir uns jetzt nicht vorstellen können. Und zwar die vollkommene Gerechtigkeit. Oder Philipper 3, Vers 21, ebenso, zeigt ebenso auf ein Bild, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also, wir sehen, dass es von einigen Dingen gesprochen wird, die wir hier als Kinder Gottes noch nicht voll genießen. Und diese Krone der Gerechtigkeit ist ein Abschluss. Es ist genau das, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 20. Ihr erinnert euch, da gibt Jesus ein Gleichnis und sagt, da ging ein Hausherr raus auf den Markt, er ging zu der Leihfirma und hat gesagt, habt ihr Leute am frühen Morgen? Und sie stellten ihm Leute zur Verfügung und er stellte sie ein in den Weinberg und dann kam er später am Tag und hat wieder Leute geholt von der Leihfirma. Und so ging er bis kurz vor Feierabend dahin und hat Leute eingestellt und hat mit ihnen von vornherein einen Betrag vereinbart, für wie viel sie arbeiten werden. Und den letzten hat er einfach gesagt, kommt doch ihr werdet von mir einen Lohn kriegen. Und siehe da, jetzt stehen sie bei der Abrechnung. Und alle von den Ersten, also der Herr hat angefangen von denen, die zum Schluss kamen und gab ihnen ihren Lohn. Und dann dachten die Ersten, wow, es gibt Lohnerhöhung. Die haben nur eine Stunde geschafft und die haben das Gleiche gekriegt, wie wir mit ihm vereinbart haben. Also kriegen wir mehr. Und sie haben das Gleiche gekriegt. Worauf zeigt das Gleichnis hin? Es zeigt nicht auf, dass Gott ungerecht den Lohn verteilen wird, sondern es geht darum, dass genau dieses Bild, die Krone der Gerechtigkeit, aufgesetzt wird. Das kriegt jeder gleich. Und aus diesem Grund sagt er auch, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Die vollendete Gerechtigkeit. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Hier ist derjenige, der vielleicht kurz als Kind Gottes war, oder auch ein Paulus, der gedient hat, der bekommt das Gleiche, die Krone der Gerechtigkeit, die vollendete Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und jetzt geht Paulus von dem Überblick seines Lebens, gibt er Timotheus noch etwas Persönliches. Ich möchte heute mit euch gerne diesen Brief abschließen. Vers 9, hier fängt etwas ganz Persönliches an und er sagt ihm, als erstes beeile dich. Das ist der persönliche Auftrag. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Warum soll Timotheus zu ihm kommen? Es gibt Gründe, logische Gründe. Denn einige, die bei Paulus waren, haben ihn verlassen und sind von ihm weggegangen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Das ist der Vers, der oft zitiert wird. Oh, hier seht ihr, ist jemand vom Glauben abgefallen. Guckt mal, in welch einem Kontext es steht. Timotheus kommt zu mir und er gibt jetzt ihm eine Liste, einen Grund, warum er kommen soll. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Ich möchte doch noch etwas hinzufügen. Erinnert euch an Markus, wo Paulus auf Zypern war, in seiner ersten Missionsreise, und er nahm Johannes Markus mit sich, und dann ging er von Zypern ab in den Norden noch höher, und Markus ist nicht mitgekommen, sondern ist seinen eigenen Geschäften nachgegangen, er wollte nicht mehr mit. Das ist ein Ausdruck, den man sagen kann, wenn einer die Aufgabe, die vor ihm steht, sein lässt und sagt, okay, ich gehe hin, und geh jetzt normal wieder arbeiten, geh schaffen. Ich lasse diese Aufgaben der Verkündigung des Evangeliums vollzeitig im Reich Gottes zu stehen. Und ich habe den Lauf dieser Welt liebgewonnen. Es ist nicht ein Ausdruck, dass er jetzt Gott verlassen hat. Denn guckt mal, er geht gleich weiter, weil er jetzt die Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Christens nach Galatien. Titus nach Dalmatien, das ist hier ein Satz, er geht weiter und sagt, dieser ist weggegangen, ja, er sah es mehr notwendig, irgendwas anderes zu machen, vom Lauf dieser Welt. Christus ist nach Galatien gegangen, Titus nach Dalmatien, Timotheus, beeile dich, zu mir zu kommen. Ah, nur Lukas ist bei mir geblieben. Okay? Deswegen die Notwendigkeit. Die sind weggegangen, komm zu mir, nur Lukas ist da. Wenn du kommst, Timotheus, bringe mit, bringe Markus mit. Und hier haben wir diese erfreuliche Botschaft des Markus, der von Paulus in die zweite Missionsreise nicht mitgenommen genommen wurde. Warum? Weil er sie verlassen hat. Er war unzuverlässig. Aber wir sehen, im Leben des Markus hat sich was geändert. Es ist der gleiche Markus, den Paulus in der zweiten Missionsreise nicht mitnehmen wollte. Und jetzt sind sie Mitarbeiter geworden. Und er sagt, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Okay, einige hat Paulus absichtlich weggesandt, weil es sein musste. Also bring Leute mit. Zweitens, bring den Reisemantel mit. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Karpus ließ, bringe mit, wenn du kommst. Es ist ganz logisch, da wo Paulus gehockt hat in diesem Loch, war es kalt. Und hier sehen wir auch, dass Paulus Hoffnung hatte, dass Timotheus kommen wird und dass er noch nicht hingerichtet sein wird, dass es vielleicht eine Zeit lang dauern wird und Timotheus es schafft zu kommen. Das nächste, bring Bücher mit, auch die Bücher, besonders die Pergamente. Paulus hatte noch einiges vorzuschreiben. Bücher müssen wir uns nicht vorstellen, hier sowas oder Tagebücher, sondern es ist Papyrus zusammengeklebt zu einer Rolle. Das ist, was Bücher meint. Besonders die Pergamente, sagt er, besonders Lederstücke, also von Tieren, das waren Pergamente. Besonders die sind noch viel wertvoller. Warum? Die halten viel länger wie Papyrus und da kannst du, wenn du was geschrieben hast, kannst es leichter wegkratzen, nochmal drüber schreiben. Deswegen, bringe mit. Und hier, Timotheus, sollst du wissen, meine Herausforderung, meine persönliche Herausforderung. Vers 14, Alexander der Schmidt hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Ich möchte hier ganz klar nur etwas erwähnen. Manche lesen die Psalme im Alten Testament und sagen, oh, das sind solche Hasspsalme, solche Rachepsalme, oh, die darf man nicht lesen, die muss man irgendwie allegorieren. Die muss man irgendwie umschreiben und umdichten. Und wenn da also ein Psalm ist, der gegen jemanden spricht, dann muss man das irgendwie umdrehen, dass es bedeutet, du musst gegen die Sünde kämpfen. Die Sünde musst du so verurteilen. Hier macht Paulus genau das, was richtig und gerecht ist. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Die Psalme sind Gebete und sie beten genau das Gleiche, dass der Herr das macht. Die Schrift macht klar, Gott ist ein Rächer und er wird rächen. Die Rache ist mein, ich werde vergelten. Und das, was wir in den Psalmen lesen und das, was Paulus hier macht, ist nichts anderes wie eine Bitte, dass der Herr das gerechte Urteil auch über diese Leute bringt. Und er warnt Timotheus, Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht angerechnet. Also, und jetzt geht Paulus zum Letzten und zeigt auf, dass selbst in seinem persönlichen, in seinem Zustand, gibt es Trost und gibt es Hoffnung, gibt es Ermutigung und sie kommt nicht von Menschen, Menschen wie Alexander und andere haben ihn vielleicht schlecht behandelt, haben ihn verlassen, aber Gott. Gott hat ihn ermutigt. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Hier meint er, wahrscheinlich nicht unbedingt einen Löwen, der auf ihn losgegangen ist, sondern den Statthalter, den Richter, der bezeichnet wurde als Löwe, der da wirklich die Macht hatte in seiner Hand. Und Gott hat Paulus bewahrt vor diesem ungerechten Richter durch den Beistand, durch seinen Beistand. Vers 18, der Herr wird mich auch von jedem bösen Werk erlösen. Und hier denkst du vielleicht sofort, oh, er denkt, der Herr wird meinen Leib bewahren, ich werde wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Nein, darüber spricht Paulus nicht, denn er hat schon gesagt, ich werde geopfert als Trankopfer. Hier spricht er, ich lese nochmal Vers 18, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich erretten. Darum geht es. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Abschluss eines Mannes Gottes. In jeder Situation, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das war sein Lebensziel. Das ist, was ihn durchgetragen hat. Das ist, was ihn gestärkt hat und ermutigt hat. Und jetzt kommen nur noch Grüße als erstes. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich in Milet krank. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen, es grüßen dich. Ja. Erstmal grüße du und jetzt es grüßen dich Eub und beeile dich vor dem Winter zu kommen, es grüßen dich Eubulus und Podenus, ja, heute heißt keiner so, und Linus und Claudia und alle Brüder, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Amen. Ein hervorragender Brief, ein guter Abschluss, eine Ermutigung, eine Motivation zu sehen, wie ein Mann Gottes, wie einer, der treu dem Herrn nachgefolgt ist, wie er sein Leben abschließt. Ich wünsche, dass ein jeder von uns, wenn er auf sein Leben sieht, dass er so abschließen könnte wie Paulus, der nicht nur vielleicht weite Aufgaben verteilt an seine Kinder oder an die Leute, die ihm nahestehen, sondern der noch viel mehr über sein Leben so sehen kann. In seinen Leiden, ich werde geopfert als ein Trankopfer. Ich bin Teil des Opfers Christi. Ich gehöre dazu. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Von nun an steht mir die Krone der Gerechtigkeit bereit. Das ist Hoffnung. Lass uns beten.